Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens und wir möchten euch heute wieder mit einer weiteren Folge in unserem Podcast erfreuen. Wir haben uns heute eine Pflanze vorgenommen. Es handelt sich um die Rosskastanie, die wir schon seit Kindheit her kennen und in ganz verschiedenen Momenten in unserem Leben sicherlich immer wieder betrachtet haben, beziehungsweise Früchte in der Hand hatten oder unsere Kinder oder gar selbst als Kind diese Früchte viel verbraucht haben als Bastel oder als Schmuckgegenstand. Ja, und damit soll es auch schon losgehen. Vorweg gibt es natürlich immer erstmal ein paar botanische Betrachtungen. Die Rosskastanie ist ja ein ziemlich großer Baum. Der wird so 30, 40 Meter hoch, wenn er darf. Und allerdings nicht so alt. Also Linden und Eichen werden definitiv älter. Der von uns jetzt beschriebene Baum wird nur 250 Jahre alt maximal. Geht dann meistens bei Windbruch kaputt. Und durch seine zahlreich hervorgebrachten Früchte ist das aber nicht so ein Problem, weil in der Nähe von alten Kastanien eben auch zahlreiche kleinere Kastanien ziemlich schnell wieder hochwachsen. Also schnell ist etwas relativ betrachtet natürlich nicht ganz richtig, weil so ein Kastanienbaum braucht schon etwas länger, bis er irgendwie ein Baum wird. Wer selbst einen Garten hat und Kastanien mal eingepflanzt hat und dann sie beobachtet, wie sie Jahr für Jahr eigentlich gar kaum größer werden, weiß, dass die Zeit, bis dann ein richtiger Baum daraus wird, schon ziemlich lange andauert. Insgesamt kommt aber die Kastanie gar nicht so sehr aus unseren Breitengraden zunächst einmal, sondern kam aus Asien zu uns, hat dann über Griechenland auch in Europa Fuß gefasst und ist jetzt hier in vielen Parkanlagen natürlich und in vielen Wäldern auch anzutreffen. Naja, und dann gibt es natürlich diese wunderschönen Merkmale der Kastanie. Also wenn wir uns einem vollbelaubten Baum zur Sommerzeit uns nähern, sehen wir eine blattdichte Krone, wodurch man eigentlich kaum hindurchgucken kann. Sie wirkt auch sehr rund, also sehr einhüllend und einnehmend. Und die Blätter an sich sind auch sehr, sehr besonders. Sie haben ja 5- bis 7-zählige fingerartige Blätter und vorher natürlich im Jahresverlauf früher sind diese wunderschönen kerzenartigen Blütenstände zu betrachten, aus denen ja dann diese wunderschönen kleinen Kastanien wachsen oder werden. Zur Blüte habe ich gefunden, dass es früher diese Bauernregel gab, dass die Blütezeit insgesamt war die immer zwischen dem 5. und 10. Mai beheimatet oder datiert. Und da sagte man im ländlichen Raum, wenn die Blütezeit vor dem 5. Mai stattfindet, ist es ein Hinweis auf einen heißen Sommer. Und findet die Blütezeit erst nach dem 10. Mai statt, ist das ein Hinweis darauf, dass der Sommer sehr nass wird und auch wenig warm. Ob das heutzutage noch so gilt, weiß man nicht, aber auf alle Fälle ist es gut, diese Bauernregeln immer noch mal mitzubedenken und einfach weiterzugeben, denn vieles aus der tradierten Welt wird ja immer so ein bisschen belächelt. Kastanienfrüchte sind für Pferde sehr, sehr gut geeignet, gerade wenn sie die Bronchien voll Schleim haben oder aber sich Wasser gebildet hat, im Bronchialbereich, denn hier gibt es die Überlieferung, dass eben die Pferde dann so keuchen und deswegen nennt man die Kastanie eben auch Rosskastanie, weil sie eben auf diesen Zusammenhang gleich mit hinweist oder eben im Volk auch entsprechend halt immer für die Bestimmung halt irgendeinen Namen mit gleich transportiert wird. Die Rosskastanie ist nicht verwandt mit der sogenannten Esskastanie, deren Früchte man halt essen kann. Wir Menschen können die Früchte der Rosskastanie eigentlich nicht essen, sondern eher nur als medizinisches Produkt genießen. Die Kastanie kommt schon längere Zeit bei uns jetzt hier in Europa vor, allerdings kam sie eben ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet und ist demnach auch in den Kräuterbüchern der dortigen Regionen immer stark vertreten gewesen. Man hat schon frühzeitig erkannt, man kann mit diesem Baum relativ viel machen. Hauptbestandteil, was dann auch nachher dann in chemischer Zeit, also in der Zeit, wo die Chemie mehr im Vordergrund stand, bestätigt wurde, was alte Kräuterbücher eh schon wussten, ist, dass es einen Stoff gibt, der sich sogenannt Seifenstoff nennt oder Saponin. Und die kennen wir als Autofahrer, wenn wir die Allee, Straßen, in wo auch immer langfahren und es sind Kastanien am Rand gepflanzt. Diese fallen im Herbst zu Boden, werden überrollt von Autos und wenn es regnet, schäumt die ganze Chaussee oder Straße. Das sind die sogenannten Seifenstoffe und zu denen möchte ich euch gleich noch ein bisschen was miterzählen. Das hängt mit der groß- und breit gefächerten Wirkung der Kastanie dann auch noch zusammen. Das Wort Saponin kommt vom griechischen Sapona und bedeutet Seife. Und dort wurde es also auch entdeckt, denn diese Stoffe bilden in wässrigen Lösungen Schäume. Deswegen schäumt das eben so. Und zeitgleich sind Saponine aber auch, wenn man jetzt auf der chemischen Ebene guckt, stickstofffreie Glykoside. Und sie werden in verschiedenen Bereichen auch mit hormonähnlichen Substanzen so gleichgesetzt. Einmal gibt es eben Steroide und dann gibt es eben auch noch Triterpene, die man da unterteilt. Also da stecke ich nicht so ganz in der Materie. Ich habe das nachgelesen. Aufgrund dieses Charakters aber sind sie mal fest und mal kristallin und können auch unter Wasserzunahme entsprechend halt diese Schäume bilden. Durch so eine Oberflächenvergrößerung der Schäume im Inneren unseres Körpers werden dann auch entsprechend die unlöslichen Stoffe aufgeraut und haben eben auch eine größere Oberfläche und können dadurch abtransportiert werden. Das kann ganz verschiedenes Material sein, das kann halt auch bis hin zu Schwermetallen gleich gehen. Das ist immer abhängig davon, was man mit welchem Stoff halt auch verbindet oder womit man es zu tun hat. In unserem Körper verbindet sich das Saponin meistens an Cholesterin oder kettet sich so dran und wird damit auch ungiftig. Reines Saponin ist wiederum sehr, sehr schädlich für den Körper und macht Magen- und Darmbeschwerden, reizt die Schleimhäute dort und das ist nicht sehr angenehm. Aber meistens mit den Pflanzen, die wir so als Heilpflanzen benutzen und dazu zählen jetzt in diesem Bereich dann zum Beispiel Pflanzen wie die Birke oder Buchweizen, Rosskastanien, über die wir hier gerade sprechen, den Ackergauchheil, weiß nicht, ob ihr euch vielleicht schon mal den Namen irgendwie gehört habt, die Primel, also die Schlüsselblume, Efeu zum Beispiel sind stark saponinhaltige Pflanzen und die sind ja nicht per se giftig, sondern da ist immer so der Punkt, dass die Saponin oder die Seifenstoffe sich entsprechend an die Cholesterinpartikel im Blut oder in den Schleimhautbereichen halt setzen, sich verbinden und damit eben für den Körper Ungiftiges darstellen, aber eben gleichzeitig gute Reinigungsprozesse anstoßen. Und das kann natürlich auch so weit gehen, dass Schlangengifte in früheren Zeiten mit so einem Stoff ungiftig gemacht wurden, weil dieses Hervorbringen des Schleimes bzw. der Seife darin die Giftstoffe aufsaugt und entsprechend halt dann für den Gesamtkörper einen ungünstigen Prozess verhindert. In kleineren Dosierungen sind also diese Seifenstoffe sehr, sehr hilfreich für den Körper. Und hier sind auch ganz, ganz verschiedene Prozesse immer wieder natürlich auf der chemischen Ebene irgendwie für verantwortlich. Man hat aber trotzdem so allgemeine Eigenschaften zusammengefasst. Also so sind eben Seifenstoffe für die Membrandurchlässigkeit sehr gut geeignet. Also jede Zelle ist ja begrenzt durch eine Membran. Und wenn diese mehr durch diese Seifenstoffe die Oberfläche vergrößert, dann kann ein besserer Zelltransport in und aus der Zelle heraus stattfinden. Und das verbessert natürlich nicht nur die Zellatmung, sondern generell die Blutzusammensetzung und auch das Reinigung des Blutes ist damit eben einhergehend. Im bronchialen Bereich sind hier schleimlösende Aspekte zu betrachten und somit auch auswurffördernde. Das haben wir eben bei der Königskerze als Wirkprofil. Geht eben auch auf diese Seifenstoffe zurück. Unsere Rosskastanie enthält allerdings an verschiedenen Strukturen mal mehr, mal weniger Seifenstoff. In den Früchten sind das 10-15% und aber in den Blüten und Blättern sind es ein bisschen weniger Prozente. Aber diese Seifenstoffe machen eben auch hier einen Großteil der Wirkung aus und die hat man so frühzeitig in verschiedene Richtungen unterteilt. Einmal kann man die Wirkung auf das rote Blut oder die roten Blutkörperchen unterteilen und dann zeitgleich eben aber auch das Entquellen des Gewebes, also Wasseransammlungen im Körper werden entsprechend angegangen und weniger. Und zeitgleich gibt es aber auch noch aus der Hormonrichtung immer noch eine Wirkung auf den Körper, denn die Seifenstoffe bestehen ja aus Glykoiden. Das sind Vorstufen der Cortison-Bestandteile, so im Groben gesehen. Und entsprechend, wenn man irgendwo eingreift in den Körper, reagiert der Körper ja als ganzes System. Und es ist halt so eine Art Anklopfprozess im Gange. Guck mal, was du hier machst. Und damit stellt der Körper eigenes Cortisol etwas vermehrt her. Ist also somit entzündungswidrig, ja, wenn wir Cortison irgendwo rausschmieren bei Entzündungen oder gespritzt bekommen müssen, dann verringert sich ja immer die Entzündungsfähigkeit. Das Abschwellen der Gefäßwandungen hat man ganz früh erkannt. Und zwar sind wir da im Bereich der Krampfaderanwendung und Hämorrhoiden, denn hier sind die Gefäßwände entsprechend zu dick, eben durch Entzündungsprozesse oder einfach durch Wasseranlagerungen. Und diese Seifenstoffe wiederum sind entsprechend dann in der Lage, das ganze Gebiet, die Gefäßwände in sich so zu entquellen, dass die Hämorrhoiden kleiner werden und dünner werden oder die Krampfadern entsprechend auch im Inneren etwas weniger prominent durch die Haut hervorscheinen. Besenreißer sind hiervon ein bisschen ausgenommen. Das sind ja schon Kollateralgefäße, die irgendwie als Umgehungsstraßen für den Körper funktionieren. Und wenn im unteren Bereich halt die Autobahn verdickt ist oder voll ist, dann bilden sich halt Umgehungswege. Das sind diese Besenreißer. Also rein medizinisch gesehen ist das nicht so ein günstiger Prozess, aber immerhin noch ein aushaltbarer. Wenn man das jetzt als kosmetisches Problem sieht, es gibt ja Berufe, die halt auf optischer Art und Weise natürlich makellose Beine zum Beispiel zeigen müssen, dann ist das natürlich eine Sache, da muss man halt zur Chirurgie mitgehen und sich die halt auch entsprechend ziehen lassen oder verändern, veröden lassen. Das kann man machen, es setzt aber eben nichts an diesem Prozess, dem Prozess entgegen, der halt dem zugrunde liegt. Also das sollte man vielleicht auch vorher mit bedenken. Zeitgleich kann man aber auch diese entquellenden Momente für alle möglichen Entzündungen und entsprechend Rückbauen von Entzündungen gut nutzen. Also wenn man irgendwo eine Knochenfraktur hat und das Gebiet ist entsprechend voll gestopft mit Wasseransammlungen. Auch hier lohnt sich der Einsatz von Kastanien als Blüten, als Blatt, aber eben auch als ganze Frucht, zerstoßen im Tee, ganz hervorragend, oder als Salbe. Das geht natürlich auch. Den gleichen Prozess kann man natürlich auch benutzen, um Krampfadern als Gefahrengebiet für Thrombosen aufzulösen oder anzugehen. Auch hier ist eine große Anwendungsrichtung der Kastanie und ihrer Bestandteile mit möglich. Gefäße, die entsprechend immer zu Verkrampfungen neigen, sind auch ganz gut mit dem Anwenden der Kastanie zu begegnen. Und natürlich einer bestimmten Gewebsübersäuerung, also im Bereich von schon überlasteten Gefäßen, ist das versorgende Gebiet meistens auch überschüttet mit Säurelast. Auch hier finden wir Angaben eben in den Kräuterbüchern zur rheumatischen Genese. Und das nimmt halt Bezug darauf, dass dann das Gebiet, wenn es entquollen ist, eben entsprechend gut sauber gemacht wird, auch vom Körper selber, und damit eben auch nicht mehr rheumatisch oder nicht mehr so schnell in diesen rheumatischen Prozess hineingehen kann. Wenn wir nun also die Kastanie erwerben wollen, können wir das in Form von Blüten und Blättern und auch Früchten in der Apotheke machen. Natürlich kann man auch Fruchtschalen kaufen und Tinkturen, obwohl die Tinkturen kann man sich auch super selber machen. Aber vor allen Dingen kriegt man da ganz viele Standardpräparate, von Kapseln bis hin natürlich zu Salben, die Rosskastanie enthalten und dann eben für die ein oder andere Richtung der Anwendung eben bereit gehalten werden. Eines der bekannteren Mittel hier für die Salben ist das Reparilgel von Madaus, das eben für Sportverletzungen zum Beispiel gut geeignet ist. Überhaupt kann man sagen, dass die Anwendung der Rosskastanie in vielen auch der Arnika gleicht, also was eben das Abheilen von stumpfen Verletzungen angeht. Also das ersetzt manchmal die Arnika nicht, aber wenn man nichts anderes hat, dann ist es halt auch sehr hilfreich, die Anwendung der Rosskastanie sich in der Erinnerung zu rufen und eben vielleicht sogar eigene Tinkturen herzustellen. Das ist in vielen Fällen leichter als Arnika-Blüten zu besorgen, die es ja auch im Moment im Fachhandel gar nicht gibt. Da sind also die an der Straße wachsenden Kastanien deutlich im Vorteil. In der Homöopathie nutzt man die Kraft und Wesenshaftigkeit Der Rostkastanie ebenfalls ist eher ein kleineres Mittel. Allerdings gibt es ja da immer ganz verschiedene Modalitäten. Also bezogen auf bestimmte Bereiche unseres Körpers sagt man da ganz allgemein, dass die Fülle an verschiedenen Körperteilen da eine sehr wichtige Indikation darstellt. Also sehr trockene oder geschwollene Schleimhäute können das eben sein und dann eben entsprechend in ganz verschiedenen Bereichen, ob jetzt dem Magen, der Nase oder dem Kopf oder eben im Rücken sich dieser Prozess befindet. Die homöopathischen Kollegen arbeiten ja mal ein bisschen anders als jetzt schulmedizinische Kollegen, die Naturheilkundler, die halt mit Pflanzen arbeiten oder gar die chinesische Medizin. So soll jetzt hier exemplarisch für die Anwendung der homöopathisch aufbereiteten Rostkastanien nur genannt werden. Zum Beispiel die Anwendung der Nase. Zum Beispiel nennt man dort Trocknen und trockenen Schnupfen, wenn eben die Naseneingänge entsprechend empfindlich sind. Oder aber eben auch der übertriebene Fließschnupfen. Das geht immer in beide Richtungen, so wie wir das ja auch in den pflanzlichen Anwendungen über die Tees immer wieder haben. Also es gibt eben ein zu viel und ein zu wenig und die natürliche Substanz reguliert immer das zu viel in Richtung zu wenig und das zu wenig in Richtung zu viel und pendelt alles in richtiger und physiologischer Reihenfolge gut ein. Und genau das Gleiche haben wir eben auch mit der Homöopathie in ganz vielen Fällen. Komischerweise darf ich mal hier kurz eine Lanze brechen an dieser Stelle für die homöopathisch arbeitenden Kollegen. Komischerweise wird das eben gar nicht betrachtet, wenn es heißt, Homöopathie wirkt nicht. Denn es ist halt immer wieder sehr, ja, fast amüsant zu sehen, dass das eben Leute äußern, die gar nicht vom Fach sind und sich da wahrscheinlich auch gar nie wirklich die Mühe gemacht haben, da eine Wirkung herauszuholen. Denn wenn man eben mit homöopathischen Arzneien arbeitet, ist man entsprechend natürlich sehr schnell dabei, einen bestimmten Effekt zu sehen. Ob das natürlich ein Placebo-Effekt ist, wage ich wirklich zu bezweifeln, weil wer mit Tieren arbeitet oder mit Kindern die homöopathischen Arbeiten vollzieht, weiß sofort, das kann eigentlich nicht sein. Aber na gut, das hier nur am Rande. Also das Mittel der Rostkastanie in der Homöopathie ist sehr klein und auch nicht sehr weit gefasst. Auch bei den Bachblüten gibt es die weiße Kastanie immer wieder nochmal vermerkt als ein Mittel, das man zur Beruhigung der Gedanken gut einsetzen kann. Dr. Bach hat irgendwie gefunden, dass die Kastanie wohl die einzelnen Gedankenkreise, die sich manchmal um bestimmte Gedanken so bilden, auflösen kann und dann eben zu mehr Ruhe führen. Gerne auch in Unterstützung in diesen sogenannten Bachblütenmischungen mit der Pinie zum Beispiel oder mit der Kirsche oder der Espe. Die sind entsprechend so wie Verstärkendes oder eben gut Begleitendes in den Mischungen und das verabreicht, hilft meistens, die Gedankenkreise zu durchbrechen. Ist für manchen ja ganz hilfreich, denn wir sind ja alle mal mehr oder weniger eingebunden in stressige Momente und das kann man öfter mal versuchen. Und dann gibt es noch eine Firma, die so wesenshafte Urtinkturen herstellt, die nennt sich Ceres. Auch hier lesen wir über die Rostkastanie in deren Beschreibung, dass es immer eine Diskrepanz gibt zwischen Ernst und Fröhlichkeit und diese vermag zum Beispiel die Rostkastanie wunderbar ausgleichen. Hier gibt es eine wesenhafte Urtinktur von dieser Firma zu kaufen. Zu den üblichen Indikationen Ödeme, also Wasseransammlung in Gefäßen, aber auch Wadenkrämpfe, Juckreiz sowie mit Schmerzen, ohne Schmerzen, schwere Gefühl der Beine, Krampfadern sowieso und natürlich auch Weichteilschwellungen nach Unfällen oder eben Verletzungen, nach Operationen und natürlich selbstverständlich die Hämorrhoidenanwendung. Auch hier, wer nicht auf Salben abfährt, der kann sich so eine Urtinktur besorgen. Dazu ist etwas Geld nötig und 3 bis 4 Mal täglich ein paar Tropfen von dieser Substanz einzunehmen. Über die Kastanie gibt es natürlich darüber hinaus auch noch Kulturgeschichtliches zu erzählen und auch Merkwürdiges oder Skurriles. Wir kennen die Maikäfer, die gerne in den Blüten oder auf den Blüten der Kastanien sitzen und sich es gut gehen lassen. Die gibt es ja seit einigen Jahrzehnten schon kaum noch. Mittlerweile hier im ländlichen Gebiet öfter mal wieder zu sehen. Dann sind die Stämme der Kastanien auch entsprechend nicht wie Kiefern oder Eichen oder Buchen ganz glatt, sondern eher so in sich gedreht. Also wer so Stämme von Kastanien genau ansieht, sieht man, dass es so bestimmte Drehmomente gibt. Das kann man sicherlich auch noch mal zu einem Wesensmerkmal zusammenfassen. Und dann zu guter Letzt natürlich dieses Aufrichten der Blätter, denn die Blätter entstehen ja erstmal wie so aus so hängenden Gebilden heraus, die dann sich je nach Flüssigkeitsstand immer weiter aufrichten und in die Waagerechte sich so legen. Auch dieser Prozess ist sicherlich sehr einmalig, das kenne ich so von anderen Pflanzen eher nicht. Also auch das gehört irgendwie mit in das Wesen dieser Pflanze Kastanie hinein. Und damit möchte ich euch heute auch entlassen. Geht in die Natur, schaut euch die Pflanzen an, versucht euch mit ihnen zu verbinden, guckt euch die verschiedenen Stadien über das Jahr hinweg an und seid aufmerksam. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Bis dann.
Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Annwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit 10 aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.